Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Achtsam. Mit Mai Höeng und Diane.
Heute geht es bei uns um Prüfungsangst. Aus der Reihe, meine Damen und Herren, wir kennen es alle, glaube ich, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich kenne es.
Ich kenne es auch. Wie kann man damit achtsam umgehen mit Prüfungsangst? Und das hatte sich die Christina gewünscht. Dankeschön an alle. Wie immer, achtsam@deutschlandfunknova.de. Ihr könnt euch ja melden bei uns, wenn ihr eine Idee habt. Ihr habt auch coole und viele Ideen. Christina hat gesagt, wollt ihr nicht mal eine Folge zu, wie können wir alle achtsam mit Prüfungsangst umgehen, machen? Und das machen wir heute. Mai Höeng hat dafür am Ende einer jeden Folge auch immer eine Übung vorbereitet. Und ich gehe mal davon aus, dass es diesmal eine Entspannungsübung ist oder sowas.
Ja, so tatsächlich zwei Teile. Im ersten Teil ist es so achtsames Atmen, damit wir uns entspannen können. Und im zweiten Teil nochmal, dass wir so ein bisschen visualisieren, wie wir in so eine Prüfung reingehen können.
Sehr schön. Mai Höeng ist Doktor, Autorin. Sie ist seit Jahrzehnten quasi schon in diesem Achtsamkeitsgame drin, ne? Seit wann meditierst du?
Boah, ich habe so gar nicht so Jahreszahlen. Ich weiß einfach nur, dass ich schon in der Kindheit da so herangetragen wurde und dann so im Teenie-Alter dann erste Erfahrungen hatte und dann später so als junge Erwachsene auf jeden Fall dann sehr regelmäßig, ja.
Toll. Und sie ist Therapeutin und Psychologin. Und ich bin Diane, ich bin Autorin, ich bin Moderatorin und auch Meditatörette. Mensch, der gerne meditiert. Ja, wir sprechen darüber, wie wir achtsam mit Prüfungsangst umgehen können. Ja, fangen wir erstmal an. Ne? Ihr wisst ja, wir gehen da ganz wissenschaftlich erstmal ran und später im Laufe der Folge werden wir dann vielleicht das ein oder andere Mal emotional auch. Aber wir fangen erstmal mit einer Definition an, wie man das in einer wissenschaftlichen Arbeit auch so macht. Ne? Was ist denn Prüfungsangst? Also nicht, dass jeder von euch da ein gewisses Gefühl zu hat, aber was ist denn quasi per Definition Prüfungsangst?
Ja, also in der Psychologie definieren wir das als anhaltende und deutlich spürbare Angst in Prüfungssituationen und oder während der Zeit der Prüfungsvorbereitung, die eigentlich den Bedingungen der Prüfungsvorbereitung und der Prüfung selbst eigentlich nicht angemessen sind. Also das ist im Grunde genommen eine übertriebene Angst und diese Angst äußert sich auf verschiedenen Ebenen, also im Verhalten, emotional, aber auch gedanklich und körperlich. Und klinisch relevant ist eine Prüfungsangst wirklich, wenn sie das alltägliche Leben also beeinträchtigt. Und was auch wichtig ist, ist, dass eigentlich Nervosität und Aufregung vor einer Prüfung, das ist natürlich total normal. Manchmal brauchen wir das ja auch, dass wir so einen leichten Stresslevel haben, damit wir dann richtig performen können. Aber bei den Betroffenen ist es wirklich so, das Ausmaß ist so ausgeprägt, dass die richtige, fast schon Panikanfälle bekommen. Und die Angst, die beginnt halt, wie gesagt, schon oft beim Lernen, also bevor die eigentliche Prüfung stattfindet. Und bei manchen ist es so heftig, dass sie dann gar nicht zur Prüfung erscheinen können, ja, was auch krass ist.
Ja, also das ist aber auch nochmal ein guter Hinweis, weil es geht ja hier in dieser Sendung, in diesem Podcast darum, dass ihr achtsam in euch reinhört. Ne? Also wir können euch nicht sagen, was ihr fühlt. Wir können euch nicht sagen, keine Ahnung, von einer Skala von 0 bis 10 seid ihr eine 7 oder so. Das können wir natürlich nicht wissen. Das müsst ihr natürlich selber bestimmen oder vielleicht da reinfühlen, vielleicht auch mit Meditation in die Stille gehen, immer mal wieder mit euch selber einchecken. Wie fühle ich mich, wenn die das da sagen? Hier in meinen Kopfhörern, wo sehe ich mich da oder wo verorte ich mich da vielleicht? Also, ne, wir sagen auch immer, alle möglichen Gefühle sind natürlich ein Spektrum von hier so ein bisschen auf der linken Seite bis ganz extrem auf der rechten Seite und so weiter. Und deswegen hier immer wieder die Inspiration für euch, da in euch selber natürlich reinzuhören, weil wir können nicht in euch reinfühlen. Wir können euch nur sagen, ja, was die Wissenschaft weiß, wie wir das so machen. Also es gibt ja hier auch immer Inspiration für Übungen oder Gedanken von uns vielleicht auch, dadurch, dass wir uns schon so lange mit diesem Thema beschäftigen. Aber wir sind nicht ihr. Ich wollte es nur noch mal sagen, weil so ein bisschen Aufregung, du hast es gesagt, ist eine gute Sache. Wenn wir gar nicht aufgeregt sind, und das ist mir in meinem Leben auch schon oft passiert, dann geht ja eh mehr schief. Ne? Also wenn man so ein bisschen aufgeregt ist, ist man ja auch sehr konzentriert.
Ja, das ist ja Aufregung, eine Form von Stress. Und diese Stressreaktion bereitet uns halt auf eine herausfordernde Situation vor. Und im Stress ist es ja so, dass unsere Wahrnehmung sich auch verengt auf das, was uns halt bevorsteht. Und das ist diese Konzentration, ne? Also wir können uns auf das konzentrieren, was vor uns liegt und optimal dann wirklich Leistung erbringen. Aber ja, wenn es zu wenig ist, dann sind wir vielleicht auch schlapp irgendwie so. Und
genau, müde und genau, unmotiviert. Ne? Und so,
ja. Ja, das bringt dann auch nichts. Aber wenn es dann halt zu gestresst ist, dann können wir auch kein Wissen mehr abrufen, können keine Probleme lösen. Was ich vielleicht auch noch ergänzen möchte, ist zu der Definition ist noch, dass Prüfungsangst als solche, das ist keine eigene Störungskategorie, also keine eigene Diagnose. Wert ihren Behandlung gäbe es zwei Diagnosen, die da in Frage kommen. Einmal eine Art spezifische Phobie, also dass man wirklich ganz spezifisch vor diesen Prüfungssituationen Angst hat, also ähnlich wie zum Beispiel Spinnenphobie, das ist ja eine sehr isolierte Phobie oder Flugangst oder so. Oder eine andere Diagnose, die auch oft eine Rolle spielt, ist die soziale Phobie. Also, dass man sich vor sozialen Situationen fürchtet, Angst hat, bewertet zu werden. Also viele Menschen mit einer sozialen Phobie fürchten sich zum Beispiel auch vor Prüfungssituationen, insbesondere mündliche Prüfungen natürlich.
Ja, mündliche. Also ich habe sogar mal eine Statistik gesehen, dass viele Leute mehr Angst haben, vor anderen zu sprechen, also zu pitchen oder irgendwie einen Vortrag zu halten oder auf einer Bühne zu stehen oder so, als dass sie vor Tod und Krankheit Angst haben. Das fand
Oha,
ich
krass.
Ja, das krass. War, also das ist schon 3-4 Jahre alt. Das habe ich bei Statista gefunden, die Zahl. Aber das war schon wow. Also es ist wirklich offenbar für viele Menschen einfach schlimmer als offenbar alles andere. Also so schlimm ist es. Also woran merkt man jetzt aber auch, wie gesagt, es geht ja darum, achtsam in sich reinzufühlen. Also woran kann ich jetzt merken, habe ich jetzt quasi wirklich so Prüfungsangst, wie die das meinen dabei achtsam.
Also emotional, damit sind Gefühle gemeint wie natürlich Angst, Panik, Hilflosigkeit oder auch eine Verzweiflung und dann auch damit einhergehen so eine Niedergeschlagenheit. Also wenn euch das permanent begleitet, diese ganzen emotionalen Farben, die wir gerade aufgelistet haben, dann solltet ihr mal aufhorchen. Aber auch gedanklich, also wenn ihr immerzu nur katastrophisierende Gedanken habt, wie ich werde niemals meinen Abschluss schaffen und ihr denkt immer nur an das Schlimmste, sowas wie ich werde da nur einen Blackout haben und da kommen nur noch unlösbare Aufgaben und die ganze Zeit an euch zweifelt und so sehr darüber grübelt, euch nur noch daran Sorgen macht und kaum noch an etwas anderes denken könnt, das ist auch schon mal ein schlechtes Zeichen. Und typischerweise bei Angst ist es auch so, dass es natürlich auch eine körperliche Komponente hat und auch nicht zu wenig. Also wirklich diese Stressreaktion, Anspannung, Schwitzen, Herzklopfen, gegebenenfalls auch Schlafstörungen und Konzentrationsschwierigkeiten. Und auf der Verhaltensebene ist es auch so, dass es oft mit so einem Aufschiebeverhalten einhergeht. Also da hatten wir auch eine separate Folge dazu. Prokrastination, Aufschieberitis, das kommt auch damit einher. Oder halt ansonsten halt so ne ungünstiges Verhalten beim Lernen. Also dass man, wenn man dann so gestresst ist, dass man gar nicht mehr sich so einen richtigen Lernplan machen kann und das dann alles ehrlich gesagt nur noch verschlimmert dadurch, ja, die Prüfungsangst.
Und jetzt, ich liebe es ja, lösungsorientiert zu sein. Ja, ich bin eine von diesen Personen, die immer sagt, ja und jetzt? Ich will immer sofort wissen, ja und was machen wir jetzt? Ne? Ja. Wisst ihr ja, wenn ihr schon das ein oder andere Mal achtsam gehört habt, ich bin dann diejenige da auch, die immer irgendwie, ja gut, aber wir brauchen jetzt Tools. Also, ich liebe es, Tools zusammenzusammeln. Und ein ganz wichtiger Punkt, damit habe ich mich selber auch schon oft beschäftigt und damit meine ich, ich habe darüber gelesen und es auch selber ausprobiert in Situationen, ist ja, wie interpretiere ich die Situation? Und da können wir uns eben in die Angst interpretieren, wir können uns aber auch in den Mut interpretieren, ne?
Das ist wirklich eines der Kernpunkte auch der kognitiven Verhaltenstherapie, weil an sich ist es ja nicht so, wir wollen ja Leuten auch nicht die Angst abtrainieren oder so. Ne? So ein bisschen Stress, haben wir ja schon eben gesagt, ist ja auch ganz gut. Aber wenn wir halt jedes Mal denken, oh Gott, das ist jetzt die Megakatastrophe, das ist ja schon die Interpretation, das ist eigentlich das Problematische und die damit einhergehenden Vorstellungsbilder. Das heißt, werdet euch mal nochmal bewusst oder reflektiert doch nochmal, wie interpretiert ihr denn solch eine Prüfungssituation? Was bedeutet denn eine Prüfungssituation für euch? Also bedeutet das eigentlich für euch immer sowas wie, oh Gott, die wollen mich eh alle nur fertig machen? Also zum Beispiel so eine Prüfungssituation, so vor mündlich oder so, weil Es ist zwar eine unangenehme Sache, aber also meine letzte Prüfung, die mündlich war, glaube ich, ja, das war die Approbationsprüfung. Ich wusste aber, die wollen mich nicht fertig machen. Ne? Ich wusste nur, ich bin aufgeregt, aber ich dachte nicht in der Situation, okay, die Leute sind jetzt da, nur um mal so ganz sadistisch zu sein oder so. Aber es gibt Menschen, die denken das leider, aber das ist natürlich keine hilfreiche Interpretation. Und wenn man so denkt und sich das Ganze so ausmalt und vorstellt, dann macht das was mit unserem Körper. Denn unser Körper, der kann ja nicht unterscheiden zwischen, das ist jetzt eine Vorstellung oder das ist das Tatsächliche, sondern in dem Moment, wo wir uns das vorstellen, Katastrophe, Alarm, Alarm, dann reagiert der Körper natürlich auch so. Das können wir aber nutzen, wenn wir wissen, okay, eine negative Vorstellung bringt uns in eine Stresssituation, dass wir wirklich aktiv uns vorstellen, wie wollt ihr eigentlich, wie diese Prüfungssituation abläuft? Also stellt euch doch mal vor, ihr geht da relativ ruhig und entspannt rein mit einem selbstsicheren Lächeln, mutig, ja? Und wie reagieren die anderen dann auf euch? Und wie reagiert ihr? Also wir haben ja oft diese Tendenz, uns immer Worst Case vorzustellen und so, ne? Wir müssen aber trainieren, uns das so vorzustellen, wie wir es am liebsten haben wollen. Weil dann gehen wir auch, also wie habe ich das letztens mit einer Patientin besprochen? Google Maps, du gibst ja auch nicht in Google Maps ein, wo du nicht hin willst, sondern du gibst ein, wo du hin willst, ja? Damit du ans Ziel ankommst. Und so brauchen wir es auch mit unserer Vorstellungskraft.
Und ich habe ganz viele von diesen Gedankentricks, weil ich eine Zeit lang viel Veranstaltungen auch moderiert habe. Und das ist jedes Mal natürlich aufregend. Ne? Man steht auf einer Bühne und ich weiß nicht, wie die Gäste sind. Ich weiß nicht, ob die sich gleich wie in so einer Talkshow irgendwie an den Hals gehen oder so. Und ich muss den kühlen Kopf bewahren, ich muss an mein Thema denken, ich muss meine Notizen im Blick haben, ich muss die Uhrzeit im Blick haben, ich muss den Menschen, der das organisiert, im Blick haben, falls der noch was zu mir sagt und so weiter. Ja? Und da war ich also immer aufgeregt, natürlich. Aber ich erinnere mich an eine Veranstaltung, die ich moderiert habe, wo fast nur Männer in Anzügen im Auditorium saßen und ich war irgendwie eine von drei Frauen im Raum so. Und da war ich auch schon so, okay, das ist eine sehr komische Situation gerade. Und dann dachte ich aber gleichzeitig, ja, Herrgott, die sind froh, dass ich es mache. Die wollen einfach nur jetzt dieser Panel-Diskussion hier lauschen. Im Grunde bin ich denen total egal. Und wisst ihr was? Es hat funktioniert. So ein kleiner Gedanke wie, ich bin denen doch total egal. Die denken ja nicht an mich. Die sind ja auch nicht wegen mir hier, sondern die sind hier, um thematisch eben dieser Diskussion zu lauschen. So. Und dann ist tatsächlich auch was schiefgegangen. Ich hatte so ein Headset auf und dieses Mikro ist immer so hochgerutscht. Das war immer an meiner Schläfe anstatt an meinem Mund. Es war wahnsinnig witzig. Ich war aber nicht mehr aufgeregt und deswegen konnte ich daraus auch irgendwie einen Running Gag machen und das Ding immer wieder runterziehen und sagen, also ich hoffe, Sie können mich hören. Dieses Ding möchte irgendwie nicht kooperieren. Die haben sich kaputt gelacht über mich. Alles fein gelaufen. So. Und das war wegen dieser Umdeutung von das finde das unangenehm zu, ich bin denen eigentlich letztlich total egal. Das ist jetzt bei einer Prüfung oft nicht so, weil die Prüfer und Prüferinnen natürlich uns prüfen, weswegen wir bei der Prüfung sind. Das ist mir schon klar. Aber wir haben trotzdem verschiedene Möglichkeiten dieser Umdeutung auch, indem wir mit uns reden in unserem Kopf und anstatt zu sagen, ich habe Angst, können wir auch sagen, ich bin aufgeregt, weil das ist nicht gelogen. Das ist keine Affirmation von wegen, ich bin ruhig und ich bin entspannt, weil das wäre gelogen. Weil wenn wir Herzrasen haben und feuchte Hände, dann können wir uns nicht sagen, ich bin ruhig, ich bin entspannt, ich bin ruhig und ich bin entspannt, weil das stimmt nicht. Und unser ganzes Nervensystem weiß, dass das nicht stimmt. Wenn wir aber, anstatt das Wort Angst zu benutzen in unserem Kopf, sagen, ja, ich bin aufgeregt, weil ich möchte diese Prüfung bestehen, weil ich möchte diesen Job machen danach oder ich möchte diesen Abschluss erreichen oder was auch immer, diesen Prüfungen bestehen, wie auch immer. Ja, und wenn wir aber sagen, ich bin aufgeregt und das ist normal, dann ist das, glaube ich, eine Umdeutung, die sehr hilfreich ist, weil wir dann unserem Nervensystem sagen, ja, okay, du bist jetzt aufgewühlt and that's okay.
Oh, ich finde das gut. Ich habe auch noch eine Umdeutung, weil oft ist es ja so, viele fürchten sich mehr von einer mündlichen Prüfung als von einer schriftlichen. Ich fand mündliche Prüfungen insofern immer angenehmer, weil ich immer gedacht habe, das ist ein Gespräch und bei einem Gespräch ist da ein Spielraum drin und Flexibilität. Das heißt, ich kann das auch lenken. Bei einer Frage, die einfach so schwarz-weiß da steht, da kann ich ja nicht mit jemandem reden, sondern ich habe immer gedacht, naja, sollte ich irgendwie ein Problem haben mit der Frage, kann ich immer noch mal nachfragen, können Sie das noch mal stellen? Oder ich stand da jetzt kurz auf dem Schlauch, kann man ja ganz charmant sagen. Und dann einfach noch mal nachfragen. Und dann habe ich immer gedacht, das ist jetzt ein Gespräch, ein kollegiales Gespräch. Und die wollen dir nichts Böses, wir reden jetzt einfach drüber. Und dann ging es immer besser.
Ja. Sehr gut, aber auch überhaupt generell dieses, die wollen dir nichts Böses. Ich glaube, das hilft auch wirklich immer, oder? Also wenn man sich das immer wieder vergegenwärtigt, egal welche Situation man da hat. Also es will einem ja, ich sag mal 99% der Fälle wollen die anderen einem ja wirklich nichts Böses. Mhm. Und das ist, glaube ich, vielleicht als, ja, um sich da so ein bisschen runterzuholen, ganz hilfreich. Und wie gesagt, wir können unsere Gedanken achtsam ja bestimmen und überlegen, okay, wie möchte ich darüber denken? Auch noch ein Gedanke. Und zwar habe ich immer wieder mir auch den Gedanken genommen und mich gefragt, willst du das wirklich? Und das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, weil die Antwort war immer, ja, ich möchte das wirklich. Ich möchte diese Veranstaltung moderieren. Ich möchte jetzt da auf die Bühne gehen. Und wenn die Antwort dann ist, ja, ich möchte diesen Abschluss machen, ich möchte diese Prüfung bestehen, ich möchte da hingehen und so weiter, dann ist es vielleicht auch nochmal ein anderes Gefühl von Aufregung und so ein bisschen, ein kleines bisschen Vorfreude vielleicht sogar, weil man möchte ja wirklich das schaffen tatsächlich, ne? diese Herausforderung bestehen. Was können denn aber, wenn wir mal wieder auf das Spektrum der wirklich lähmenden Angst gehen, ja, was können denn da die Gründe für sein?
Also eines der Gründe könnte halt sein, dass man einen zu hohen Anspruch hat, also ein zu hohes Leistungsmotiv. Das kann dann so aussehen, dass wir uns dann ständig mit anderen vergleichen. Biografisch kann das auch begründet sein, ne? Also wenn in der Familie gute akademische Leistungen absolut gefordert wurden und dass man dann Angst hat, vielleicht die Eltern oder auch andere zu enttäuschen und dass dieser Wunsch, dass andere auf einen stolz sind, halt sehr, sehr groß ist, ne? Und da ist ja auch ein Grundbedürfnis dahinter. Einmal das Grundbedürfnis nach Selbstwerterhöhung, aber dann irgendwie versteckt auch Bindung, also Bindung zu den Eltern beispielsweise. Und dadurch entsteht natürlich Druck in der Familie und dann, ne, im Schema unserer Lösungsorientiertheit, was kann man denn da machen? Also wenn es möglich ist, mit der Familie darüber zu sprechen, dann gerne das offene Gespräch aufsuchen, weil manchmal ist das so, vielleicht gab es Zeiten, da haben die Eltern vielleicht mal sehr gepusht und waren da sehr, haben das sehr forciert mit der Schule, aber irgendwann fanden sie das vielleicht dann doch nicht mehr so wichtig und dann haben wir das vielleicht so internalisiert, also mit aufgenommen, du musst immer eine Eins haben und so weiter und so fort. Und das dann mal auch zu hinterfragen, nicht nur einem selbst gegenüber, sondern auch den Eltern, so sag mal, ist das wirklich das, was am allerwichtigsten für euch ist? Und wenn es möglich ist, aber es ist natürlich nicht immer so leicht, ja, ins Gespräch zu gehen, das kann sehr, sehr erhellend sein, da mal diese Fragen zu stellen.
Und dann kann es auch sein, dass wir schon negative Prüfungserfahrungen gemacht haben in der Vergangenheit, ne? Also ich bin zum Beispiel, ich glaube, 2 oder 3 Mal durch den Führerschein gefallen. Es war Horror. Es war, und dadurch ist meine Angst dann vor der Führerscheinprüfung immer natürlich gestiegen. Weil das war unangenehm. Das war auch peinlich und auch, ja, einfach schrecklich. Durch die Führerscheinprüfung zu fallen und die dann sagen, okay, jetzt fahren Sie mal rechts an, das war es wohl.
Nein.
Hat nicht geklappt, haben Sie selber gemerkt, ne? Und ich so, ja. Zum Beispiel, ne? Das kann uns ja auch begleiten und die Angst dann schlimmer machen.
Ja, also oder andere Erfahrungen, die man in der Vergangenheit hat. Also zum Beispiel vor der ganzen Klasse irgendwas vorrechnen zu müssen und dann da irgendwie so bloßgestellt zu werden oder so. Ne, da kenne ich viele Geschichten. Und dann hilft es wirklich in der Gegenwart, sich zu verankern, zu bleiben und eine ganz klare Trennung zu vollziehen. Also so Vergangenheit war Vergangenheit, heute ist heute, heute hast du deinen Führerschein und kannst ganz souverän fahren. Und aufbauende Sätze können auch helfen. Ne? Also jede Prüfung kann ja anders laufen. Ne? Also es ist nicht so, dass sich die Dinge immer wiederholen müssen. Das ist eine neue Chance, auch wenn das in der Vergangenheit unangenehm war. Und wichtig auch, um diesem Negativitätsbias entgegenzuwirken, wenn wir positive Prüfungserfahrungen gemacht haben, dass wir uns das wirklich verinnerlichen, uns Zeit nehmen. Denn oft ist es so, wir merken uns dann nur diese ganz schrecklichen Erfahrungen und das bestimmt dann irgendwie so die Geschichte über uns selbst. Aber eigentlich erleben wir auch ganz positive Erfahrungen, weil nichts ist alles nur negativ, ne? Und sich da Zeit zu nehmen. Dann ist sozialer Austausch auch wichtig. Also zu wissen, dass es noch ganz viele andere Menschen gibt, die Prüfungen versemmelt haben. Auch die Führerscheinprüfung, dass das ganz, ganz normal ist. Viele Dinge, die bei so einer Prüfung dazukommen, auch beim Führerschein, da ist ja auch Glück dabei, ne? Also in welche Verkehrssituation gerät man? An einem Tag war das so, am nächsten Tag ist es so. Also da sind viele komplexe Faktoren, die mit reinspielen. Und dann fühlt man sich auch nicht wie so ein Versager, wenn man weiß, hey, andere haben das auch schon erlebt. Und genau, das kann helfen.
Und dann hattest du ja eben auch die soziale Unsicherheit schon angesprochen, ne?
Dass das auch eine Ursache sein kann. Also, dass Menschen, die in sozialen Situationen halt ängstlich sind, also soziale Angststörungen, das betrifft viele, die haben halt Angst, dann bewertet zu werden. Und das kann auch, also die Ursache da kann auch negative Erfahrungen in der Vergangenheit sein oder halt auch Rollenmodelle, die man in der Vergangenheit hatte. Also FamilienmitgliederInnen, Bezugspersonen, die sehr, sehr unsicher waren. Studien haben auch gezeigt, dass Menschen, die sozial unsicher sind, sich in zwischenmenschlichen Situationen oft eher darauf konzentrieren, wie sie gerade wirken. Ne? Also zuckt er jetzt mit der Augenbraue oder runzelt er die Stirn meinetwegen oder so. Ne? Und wichtig ist es dann zu lernen, in Prüfungssituationen sich nicht darauf zu fokussieren, sondern auf die eigentliche Prüfungsfrage beispielsweise. Ne? Also diesen Blick nicht zu verlieren, also sich wirklich wohlwollend anzusehen und bei der Aufgabe zu bleiben. Weil wenn man in der Prüfung Situation sitzt, beispielsweise Klausuren, alle schreiben und man denkt so, Gott, die schreibt ja mehr und links von mir, die schreiben auch schon schnell, sind auf Seite 3 schon, wo bin ich? Dann bist du ja gar nicht bei der Sache und dann wird es schwierig, dann verliert man Zeit und den Fokus, sondern wirklich sagen wir, ich bleibe bei mir, bei den Aufgaben und ich gehe Schritt für Schritt alles durch.
Und das ist ja auch Achtsamkeit im Grunde. Siehst du, mein Gehirn hat direkt ratatatata, also Fokus. Sich konzentrieren, sich bei sich selber verorten und seine innere Mitte finden. Das ist ja im Grunde auch alles, was Achtsamkeit, wenn man es trainiert, dann macht, ne?
Auf jeden Fall. Also wenn wir die Fähigkeit, unsere Aufmerksamkeit zu lenken, trainieren, dann kann uns das auf jeden Fall auch helfen in solchen Situationen. Es gibt, wenn ihr auf YouTube beispielsweise geht und dann Attention Training Technik, also ATT, angebt, ja, das sind so Übungen, die werden auch bei der Behandlung der sozialen Angststörung verwendet. Da öffnet sich dann so ein Video, wo dann zum Beispiel, das sind dann 5 Geräusche, die auf einmal sind. Also zum Beispiel so ein Naturszenario, wo man einen Frosch hört, Wasser, Wind und so weiter und so fort. Und dann wird aber trainiert, dass man erstmal ganz gezielt zum Beispiel nur sich den Frosch anhören soll. Dann nur das Wasser. Und dann muss man hin und her switchen mit der Aufmerksamkeit. Und dann soll man sich alles irgendwie so anhören. Und das trainiert ja diese Aufmerksamkeitslenkung. Und das, wenn wir das trainieren, können wir auch lernen, in sozialen Situationen unsere Aufmerksamkeit auf bestimmte Reize zu richten. Eben nicht jetzt auf das Stirnrunzeln des Gegenübers beispielsweise.
Mega gut. Total wichtig, ja. Auch. Wirklich. Also das, siehst du, wie schön, da haben wir schon wieder ein paar Tools gegen die Prüfungsangst dabei. Einmal natürlich global alle Achtsamkeitsübungen, die wir jemals hier gemacht haben bei Achtsam natürlich, weil wir können uns dem ja jetzt nähern. Ne? Man weiß ja oft, dass man eine Prüfung hat, Wochen oder teilweise Monate im Voraus schon. Ja? Also solltet ihr jetzt die nächsten Prüfungen demnächst haben, dann einfach diese Folge auch gerne an alle eure Mitprüflinge schicken. Da freuen wir uns sehr, weil es gibt wirklich eine Menge, was man machen kann. Wir haben eben schon übers Umdeuten gesprochen, also mit unseren Gedanken kognitiv uns dem also nähern und anders darüber sprechen in unserem Kopf, ne? Indem wir sagen, ja, ich bin aufgeregt, das ist aber auch eine wichtige Prüfung, deswegen ist es normal, aufgeregt zu sein, weil wenn wir uns dazu zwingen wollen, entspannt zu sein, indem wir uns sagen, sei entspannt, das habe ich schon so oft probiert, es hat nie funktioniert. Auch in der Menschheitsgeschichte hat, wenn jemand sagt, entspann dich doch mal, hat noch nie jemand sich entspannt. Weil das ist nicht die Art, wie das funktioniert. Und deswegen sagen viele auch, Affirmationen funktionieren nicht, weil man sich was erzählt, was man tatsächlich gar nicht glaubt. Und so ist es eben auch, wenn man sagt, ich entspanne mich jetzt, wenn man sich nicht entspannt. So, wir können aber die Grundanspannung senken, nämlich mit Achtsamkeit, mit allen Übungen, wie gesagt, die wir hier so machen. Wir haben da ganz viele Möglichkeiten, unser Nervensystem da ja runter zu regulieren, ne?
Ja, und da sollte man, wie du schon richtig sagst, nicht erst einen Tag vorher anfangen, sondern grundsätzlich das Nervensystem zu trainieren durch zum Beispiel verlangsamte Atmung. Die 4-7-11-Übung, ne? 4 Sekunden einatmen, 7 Sekunden aus und das 11-mal. Bauchatmung auch ganz wichtig, aber auch andere Entspannungsübungen, wie zum Beispiel progressive Muskelrelaxation. Da spannt man bestimmte Muskelregionen an, lässt sie dann wieder los. Autogenes Training, Meditation, Sport. Yoga, Tiefenentspannung, Tanzen. Ne? Also achtet da wirklich auf euren Körper, Bewegung, frische Luft. Das alles hilft wirklich, damit wir grundsätzlich nicht so aufdrehen. Denn wenn wir eine sehr hohe Grundanspannung haben, fehlt ja nicht mehr viel. Dann sind es so 1, 2, 3 Tropfen und dann läuft das Fass über.
Also Achtsamkeitspraxis sowieso über Jahre und Monate hilft. Da haben wir ja euch ja schon hier zugeworfen mit Studien in den letzten 3 Jahren. Und wir haben auch eine Folge zum Thema Vagusnerv gemacht. Übungen, wie wir den Vagusnerv zum Beispiel ja stimulieren können, um da in die Entspannung zu gehen. Da gibt es verschiedene Übungen. Guckt doch mal bei deutschlandfunknova.de auch nochmal in unser Archiv und gebt da Vagusnerv ein. Dann kriegt ihr diese Folge auch nochmal nur zum Trainieren. Wenn ihr jetzt, wie gesagt, in ein paar Wochen oder so die nächste Prüfung habt und euch darauf fit machen wollt. Und dann natürlich ganz banal ist auch die richtige Prüfungsvorbereitung ganz wichtig.
Ja, es ist irgendwie banal, aber dann doch irgendwie sehr, sehr wichtig, das auch zu erwähnen. Denn wenn wir in einem Angstmodus sind, also Angst- oder Panikmodus, wissen wir ja, unsere Amygdala, der Teil des Gehirns, der für die Emotion zuständig ist, der hat das ganze Gehirn irgendwie die Zentrale am Start, also am kontrolliert. Und dann arbeitet unser präfrontaler Kortex nicht mehr, der ja für die Planung zuständig ist. Und dann vergessen wir die simpelsten Dinge, wie zum Beispiel, dass wir Prüfungsvorbereitung ganz ordentlich planen müssen. Von daher nochmal hier als Wiederholung, nehmt euch Zeit dafür, zum Beispiel zu überlegen, wie ist denn mein Zeitmanagement? Denn unter Druck, unter Zeitdruck lernen wir ganz, ganz schlecht. Und ich weiß, es gibt immer wieder, ich hatte es auch in meinem Studium, Leute, die fangen kurz vor knapp an und die haben es auch irgendwie immer geschafft. Also ich wäre niemals, das hätte mich verrückt gemacht, aber gut. Es gab diese Ausnahmen, wenn es euch gut damit geht und ihr keine Probleme habt, dann macht das weiter so. Aber für den Rest plant am besten rückwärts. Also wenn ihr mit diesem Datum, wann die Prüfung ist und überlegt dann, was ist alles, was ich lernen muss, was ist mein Lernstoff, wie viele Wochen habe ich wirklich, tragt das gut ein, auch mit Puffern, ne? Also falls irgendwie eine Erkältung ansteht oder so, damit es nicht so kurz vor knapp ist, dann auch zu gucken, wann sind gute Lernphasen, bin ich eher eine Person, die morgens gut lernen kann oder abends und nachts. Dann gibt es ja auch natürlich so Lernstrategien, Pomodoro-Technik, da gibt es mittlerweile auch Apps, die man sich runterladen kann. Ne? Immer 25 Minuten arbeiten, dann 5 Minuten Pause. Deinstalliert meinetwegen auch Social Media, damit ihr gar nicht erst in Versuchung geratet. Solche Sachen machen Sinn. Ne? Auch Lernpläne, sich wirklich einen Überblick verschaffen. Viele denken irgendwie, es ist Zeitverschwendung, sich so einen Lernplan zu machen. Klar, es dauert ein bisschen Zeit am Anfang, aber Lernen und Struktur, das verträgt sich gut. Ihr solltet nur nicht so rigide sein. Also wenn ihr jetzt 5 Minuten länger irgendwie lest an einem Text, heißt es nicht, dass der ganze Lernplan irgendwie in die Tonne muss oder so. Das bringt dann auch nichts. Ne? Und dann natürlich auch so zu überlegen, wie wird die Prüfung erfolgen? Also ist es so Multiple Choice, also Wiedererkennung oder sind das offene Fragen? Müsst ihr was präsentieren? Also in dem Modus dann auch zu üben, Zeit für Wiederholung und auch die Prüfungssimulation und dann sollte eigentlich nichts mehr schiefgehen. Geht auch zur Studienberatung beispielsweise, die haben auch solche Seminare wo man oder Workshops, wo man das nochmal wiederholen kann.
Ich habe auch das Gefühl, das sage ich ja auch immer wieder, ich mit meinen To-Do-Listen und meinem Kalender und meinem Kugelschreiber und meinen Markern und so weiter, seitdem ich das alles mache in meinem Leben allgemein jetzt, abgesehen von Prüfungen, fühle ich mich so grundentspannter. Mhm. Weil ich erinnere mich an eine Zeit, wo ich morgens aufgewacht bin mit dem Gefühl, ich habe was vergessen, ich habe irgendwas nicht gemacht, was ich machen sollte. Jeden Tag. Und das ist fürs Nervensystem ja auch pures Gift. Das ist ja furchtbar. Stellt euch das mal vor. Ich meine, vielleicht habt ihr das ja sogar auch. Weil ich habe wirklich eine Weile so verbracht in meinem Leben, dass ich immer dachte, okay, ich habe irgendwas vergessen. Ich weiß nicht was. Ich weiß nicht mal, ob es privat oder beruflich ist. Oder dann gibt es ja noch so die Zwischenwelt zwischen beruflich und privat, wo man vielleicht mal irgendwie noch ein Zugticket kaufen muss. Oder ne, wo man irgendwen zurückrufen wollte und sich auf einen Kaffee verabreden, um wiederum ein berufliches Projekt zu planen oder irgendwie sowas. Und ich war immer quasi im Stress, weil ich dachte, ich hätte was vergessen. Und seitdem ich mich hier so organisiere mit meinem Papier und meinen bunten Stiften, wache ich morgens auf und denke, ich habe alles unter Kontrolle. Und das fühlt sich einfach so gut an. Und weil selbst wenn ich dann noch was vergesse, dann hatte ich aber trotzdem nicht dieses Alarmgefühl in meinem Körper, in meiner Seele, in meinem Geist oder so. Ganz wichtig natürlich auch für die Motivation ist das große Warum. Warum möchte ich das machen? Und da schließt sich der Kreis zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Ne? Möchte ich das wirklich, 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 wirklich machen? Und ich wette mit euch, die Antwort ist ja. Ich meine, wenn nein, dann muss man halt sein Leben überdenken, was auch okay ist, was auch zu achtsam passt. Weil wenn man etwas wirklich, 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 wirklich nicht machen will, dann ist es ein guter Moment, darüber nachzudenken, was man stattdessen machen möchte. Aber wenn ihr sagt, nee, ich möchte das wirklich, wirklich, wirklich machen, diese Prüfung, dann ist es eben ja gut, sich mit seiner Motivation zu beschäftigen. Ne? Also was interessiert mich zum Beispiel daran?
Mhm, ja, und ne, welches Ziel verfolge ich? Und Ja, ich habe mich auch, also ich, in der Psychologie muss man ja auch ganz viel Statistik machen. Ich habe es gehasst wie die Pest, aber ich habe immer gedacht, irgendwann werde ich mit PatientInnen arbeiten können und da muss ich jetzt einfach durch. Und dann habe ich es auch geschafft.
Siehst du, ihr werdet das auch schaffen. Warum? Ja. Das war dein Warum. Genau. Es ist wirklich so banal, aber wenn man sich mit seinem Warum verbindet, das hat ja Nietzsche gesagt, dann ist einem das Wie, also dann schafft man fast jedes Wie, wenn man sein Warum kennt. Und dass man auch manchmal leiden muss für sein Ziel, das ist ja auch eine banale Aussage, da zieht zitiere ich wieder Mark Manson, den, ich glaube, britischen Autoren, Bestseller-Autor, der fragt immer, what are you willing to suffer for? Also wofür möchtest du denn leiden? Und wenn ihr diese Leidenschaft habt, dieses Studium zu beenden, diese Ausbildung zu beenden, diesen Führerschein zu machen aus irgendwelchen Gründen, dieses, was auch immer es ist, ja, wenn ihr euch damit emotional verbindet und da reinfühlt und denkt, ich möchte das so gern aus den und den Gründen, genau wie Mai Hung eben gesagt hat, dann ist ein ganz anderes Gefühl vor der Prüfung, finde ich. Aber du hattest trotzdem mal einen Blackout.
Ja, genau. Hinter den Kulissen habe ich das Diane schon erzählt. Ich hatte es bei meiner ersten Statistikklausur. Ich weiß gar nicht, ob es auch meine allererste Klausur war, vielleicht die erste oder die zweite. Und es war so krass, weil ich bin dann in so einen Modus reingekommen, wo ich dann auch so einen Teil von mir dann so auch beobachtet und gedacht so, boah, krass, das ist gerade ein Blackout, ne? Also, und deshalb kann ich mich auch so gut daran erinnern, weil ich hatte irgendwie schon angefangen und dann hat sich das so angefühlt, als ob von meinem Kopf runter es irgendwie so ganz heiß-kalt wurde und als ob das so alles weggewischt wurde. Und dann ist es so langsam runtergestiegen und dachte ich so, wow, krass, denn mein Kopf ist jetzt echt leer. Das ist jetzt gerade ein Blackout. Also, und dann wusste ich nicht mehr, also dann habe ich irgendwie gedacht, okay, ich teste jetzt mal, ob ich irgendwie was rechnen konnte und so die einfachsten Aufgaben, ich konnte dann nicht mehr, ja, und hinterher war das natürlich alles gar nicht so schlimm, ich war dann viel fähiger, als ich dann irgendwie dachte, aber dieser Moment, wo alles so weg war, war irgendwie echt bezeichnend und ich kann ganz genau sagen, das war, weil, wir haben ja heute darüber gesprochen, Vorstellung, wie geht man rein, wie emotional ist man, ich hatte total Schiss vor dieser Klausur, das war so einer meiner ersten Erfahrungen und ich dachte, Gott, das ist ganz, ganz schlimm. Und natürlich war es nicht schlimm, ja. Jetzt im Nachhinein, mein zukünftiges Ich oder mein jetziges Ich würde dem damaligen sagen, so, chill dich des Lebens, es ist alles okay. Es war eine krasse Erfahrung, aber du bist um eine Erfahrung reicher. Und das ist wirklich, wirklich nicht schlimm. Ne? Und,
also du würdest sagen, du hast dich selber in den Blackout gedacht?
Ja, wirklich, ohne Mist. Also ich war so, meine Grundanspannung war schon so, so hoch damals, als ich da reinging. Da war schon eigentlich, das hatte ganz wenig mit dieser Prüfung so zu tun, also mit den Prüfungsfragen. Das war schon, eigentlich habe ich es dann bekommen und die Anspannung war schon eigentlich viel zu hoch, ne? Also jetzt im Nachhinein.
Super, super, super im Sinne von interessanter Erfahrung und interessant, wie stark unsere Gedanken sind. Also je nachdem, was wir uns sagen in unserem Kopf, das ist schrecklich. Das ist, wenn ich das nicht schaffe, ist furchtbar. Die Situation ist furchtbar. Das Fach ist vielleicht womöglich noch furchtbar. Alles ist schrecklich und so weiter. Je öfter wir uns das sagen, desto schlimmer wird es. Es klingt auch wie eine Banalität, aber trotzdem ist es ganz wichtig und man muss es immer und immer wieder sagen. Ihr seid ja die Chefs in euren Kopf, in euren Köpfen. Ihr könnt ja sagen, ja, aber ich erzähle mir jetzt, selbst wenn ich durchfalle, ist das nicht, ist das kein Todesurteil? Ja? Fangen wir mal so an. Fangen wir mal beim Worst Case an. Es gibt die Möglichkeit durchzufallen. Ja, okay. Dann atmen wir mal in diese Situation rein und merken, ja gut, auch da werde ich wahrscheinlich danach mir eine Cola holen oder eine Fanta, je nachdem, was ich so, oder ein Wasser, ja? Und dann wird das Leben trotzdem weitergehen. Und von da an kann man weiterdenken. Okay, ich bin jetzt gut vorbereitet. Ich habe mein Zeitmanagement gemacht, ich habe gelernt, ich habe meine Hausarbeiten gemacht, ich habe meine Meditation vielleicht gemacht, ich habe 8 Stunden geschlafen, ich habe viel Wasser getrunken und so weiter. Und je mehr ihr diese ganzen Häkchen von eurer To-Do-Liste abhakt, desto besser fühlt ihr euch vielleicht.
Und was ich auch noch mal sagen wollte, Blackouts sind eigentlich etwas ganz Normales. Eigentlich ist es nichts Außergewöhnliches, es ist nur ein Ausdruck davon, dass wir gerade sehr stark angespannt sind. Ne? Und wenn ihr mit diesem Gedanken reingeht, hey, ihr habt einfach kurz den Faden verloren, atmet einfach tief ein und aus, ne? Und dann macht ihr die bewusste Entscheidung, ich mache jetzt trotzdem weiter, dann ist es schon die halbe Miete. Dann habt ihr wieder Kontrolle über die Situation und dann ist es alles gar nicht so schlimm. Also das wollte ich euch nochmal mitgeben.
Und du hast natürlich noch eine Studie zum Thema Achtsamkeitsprogramm und Prüfungsangst mitgebracht. Tada!
Selbstverständlich. Also von Pripe und Kostis 2022 erschien in der Mindfulness. Und die Forschenden untersuchten da, ob ein Achtsamkeitsprogramm die Prüfungsangst bei Studierenden senken kann. Das waren 71 Studierende, die da mitgemacht haben. Die wurden aufgeteilt in verschiedene Gruppen. Einmal in eine 6-wöchige Achtsamkeitsgruppe und dann in eine 3-wöchige. Und dann gab es noch eine aktive Kontrollgruppe. Das war alles eine Online-Intervention und die erhielten dann jede Woche Meditation und auch Reflexionsfragen. Und die Ergebnisse haben gezeigt, dass in allen Gruppen die Achtsamkeit anstieg. Es gab eine Verbesserung der Achtsamkeit und damit zusammenhängend auch eine Verringerung der Prüfungsangst. Und das Fazit von den Forschenden war halt, dass Online-Interventionen, Achtsamkeitsinterventionen auf jeden Fall bei der Reduktion von Prüfungsangst helfen können. Tada!
Sehr gut. Also Achtsamkeit ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Wann immer eure Prüfung ist, fangt jetzt an mit der Achtsamkeitspraktik, wenn ihr es nicht sowieso schon längst macht. Wie immer bedanke ich mich bei euch, dass ihr eure Zeit mit uns verbracht habt. Wir freuen uns da sehr, sehr, sehr drüber. Und wie gesagt, an alle Leute, mit denen ihr die nächste Prüfung habt, teilt unbedingt diese Folge. Wir freuen uns sehr. Also, wenn ihr jetzt diese Folge geschickt bekommen habt, dann wisst ihr warum. Wir wünschen euch alles Gute für die Prüfung. Toi, toi, toi. Passt auf euer Nervensystem auf euren Atem, auf eure Gedanken, auf eure Bewertung der Situation. Verbindet euch mit eurem Warum. Warum mache ich das hier eigentlich alles? Diesen ganzen Quatsch. Was möchte ich eigentlich? Was ist eigentlich mein Ziel? Und natürlich hat Mayohan, wie gesagt, eine Übung wieder für uns dabei.
Genau.
Wie heißt die denn? Oder ist es eine Entspannungsübung?
Ach so. Das ist eine geleitete Meditation, in der wir erstmal uns beruhigen können, also durch achtsames Atmen. Und dann in dem zweiten Teil der Übung können wir uns die Prüfungssituation so vorstellen, damit wir wirklich reingehen und ruhig sind und uns quasi ausmalen, wie sie laufen sollte, optimal die Prüfungssituation und eben nicht in dieses Katastrophendenken.
Perfekte Vorbereitung, liebe Leute. Wie gesagt, toi, 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 wir drücken die Daumen, hören uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Und ich sage Mayohan und bitteschön.
Dies ist eine geleitete Meditation, in der du lernen kannst, anders mit deiner Angst vor Prüfungen umzugehen. Begib dich nun an einen ruhigen Ort, an dem du ungestört bist. Nimm nun eine angenehme Körperhaltung ein. Du kannst diese Übung im Sitzen oder im Liegen machen. Schließe nun sanft deine Augen und nimm Kontakt mit deiner Atmung auf. Nimm wahr, wie du jetzt in diesem Moment hier sitzt oder liegst. Richte deine Aufmerksamkeit weiter auf deine Atmung und werde dir bewusst, wie du ein- und ausatmest. Versuche nun bewusst, deine Ausatmung mit jedem Atemzug etwas zu verlängern. Stell dir vor, wie du ganz bewusst tief in deinen Bauch atmest. Durch die verlängerte Ausatmung kannst du dein Beruhigungssystem aktivieren. Erlaube dir, im gegenwärtigen Moment Zuflucht zu nehmen. Die Vergangenheit ist vorbei und die Zukunft noch nicht da. Du kannst ganz im Hier und Jetzt verweilen, ohne dich von den zukünftigen Vorstellungen ablenken zu lassen. Solltest du doch Gedanken oder ängstliche Vorstellungsbilder wahrnehmen, nimm sie freundlich und wohlwollend wahr und kehre dann wieder zur Übung zurück. Nachdem du deinen Körper und Geist durch die Atmung beruhigen konntest, lade ich dich ein, einen positiven, heilsamen Ausgang für deine bevorstehende Prüfung zu visualisieren. Stell dir nun ganz lebhaft vor, wie du ruhig und selbstsicher in den Prüfungsraum gehst. Wie nehmen andere dich in diesem Moment wahr? Wie fühlt es sich körperlich für dich an? Und welche Gedanken gehen dir durch den Kopf? Lass die Bilder vor deinem inneren Auge ganz lebendig werden. Stell dir vor, wie du die Aufgaben und Fragen ruhig, langsam liest und ganz souverän beantwortest. So wie du es auch zu Hause beim Lernen bearbeiten konntest. Komme in Kontakt mit dem Gefühl von Sicherheit, Fokus und Zufriedenheit. Stell dir nun zuletzt vor, wie du in Ruhe die Prüfung abschließt und deine Ergebnisse abgibst. Vielleicht spürst du auch die Erleichterung und einen Anflug von Stolz in deinem Körper. Wir kommen nun langsam zum Ende der Übung. Nimm noch einmal 3 tiefe Atemzüge. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben und viel Erfolg bei deiner Prüfung.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Donnerstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.